Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Dass manche Kinder mehr Aufmerksamkeit und mehr Begleitung beim Lernen brauchen, das ist klar. Und wenn viele dieser Kinder in einer Schule zusammenkommen, dann benötigt demnach diese Schule ebenfalls mehr Begleitung, sprich also Planstellen und andere Ressourcen. Aber kann das funktionieren, dass unterschiedliche Schulen unterschiedlich gut ausgestattet werden? Das schauen wir uns heute bei Campus und Karriere mal genauer an. Die Gießkanne in der Schulpolitik, die hat ausgedient. Pädagogisch reden wir schon seit langem vom individualisierten Lernen. Mehr und mehr sollen jetzt auch einzelne Schulen individuell ausgestattet werden, je nachdem, in welcher räumlichen und sozialen Lage sie sich befinden. Dafür hat Nordrhein-Westfalen einen sogenannten Schulsozialindex entwickelt, der den Behörden Hinweise geben soll darauf, welche Einrichtung möglicherweise mehr Ressourcen benötigt als andere. Mein Kollege Miltiades Olius hat sich diesen Schulsozialindex an Rhein und Ruhr genauer angeschaut.
Alle Schulen in Nordrhein-Westfalen werden in einen Sozialindex eingestuft. Schulen in Stufe 1 benötigen keine besondere Unterstützung. Schulen in Stufe 9 hingegen haben den höchsten sozialen Bedarf. So wie die Kinder in der Grundschule Henriettenstraße in Duisburg.
Okay, Achtung, es geht los. Fast.
Koreaner?
Was für? Ose. Guck nochmal.
Ose.
Überleg nochmal, wie heißt der Buchstabe?
E.
U. Ist so. E. Genau.
Am Ende der zweiten Klasse können diese Kinder immer noch kaum lesen. Fast alle haben erst in der Grundschule damit begonnen, Deutsch zu lernen. Und viele haben zu Beginn der Corona-Pandemie nur selten am Distanzunterricht teilgenommen. Klassenlehrerin Karina Skowranek.
Wir sind immer noch dabei, Buchstaben zu erlernen. Die Kinder können zum Teil lesen, viele noch gar nicht. Und in Mathematik sind wir gerade noch im Zahlenraum bis 10.
Kein Kind dürfen wir verloren geben, betont Horst Weishaupt vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung. Das könne sich unsere Gesellschaft, in der jeder junge Mensch gebraucht wird, nicht leisten. Deshalb plädiert er dafür, dass mehr Stellen für Lehrkräfte nach sozialen Kriterien vergeben werden.
Die Facharbeiterlücke wird sich nur schließen lassen, wenn es gelingt, die Kinder aus Brennpunktschulen optimal zu fördern, damit sie auch als leistungsfähige Arbeitskräfte in Zukunft dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
Die Grundschule in Duisburg erhält schon jetzt ein Drittel mehr Lehrkräftestellen als eine vergleichbare Schule ohne soziale Probleme. Statt 25 Kindern lernen hier nur 18 in einem Raum. Aber das reicht nicht, findet Lehrerin Karina Skowranek.
Also personell bräuchten wir dann auf jeden Fall viel mehr Doppelbesetzung, die eben auch qualifiziert ausgebildet ist. Optimalerweise natürlich ausgebildete Grundschulkräfte plus ausgebildete Förderschulkräfte, weil eben auch viele schwache Kinder dabei sind. Und wir brauchen einfach viel mehr sprachlich ausgebildete Kräfte, die die Kinder auch mal unterstützen können, aber eben auch die Eltern unterstützen können.
5.300 Stellen für Lehrkräfte werden in Nordrhein-Westfalen bereits per Sozialindex vergeben. Das sind 3% aller Lehrerstellen in dem Bundesland. Ab August kommen 600 weitere dazu. Das hatte das FDP-geführte Schulministerium vor den Landtagswahlen beschlossen. Nach der Wahl liegt das Ministerium nun in den Händen der CDU. Die will das Verfahren im kommenden Jahr erst einmal evaluieren. Ob über das bestehende Kontingent hinaus weitere Stellen nach Sozialindex vergeben werden, ist unklar. Es geht dabei um die Zukunft von Schülern wie den Neuntklässler Vincent, Sohn einer alleinerziehenden Briefträgerin.
Ich glaube, ich habe 3 Fünfe und ja, der Rest, glaube ich, 4 und so. Also ich habe halt Angst, das Schulabschluss nicht zu schaffen.
Er geht auf die Gesamtschule Ückendorf in Gelsenkirchen. Jeder 10. Jugendliche dort verlässt die Schule ohne Abschluss. Mehr als im Landesdurchschnitt. Intensivere Betreuung sei notwendig. Doch schon jetzt könne er manche Lehrerstellen nur mit Seiteneinsteigern besetzen, berichtet Schulleiter Achim Elbert.
Natürlich in einer Zeit, in der Lehrkräftemangel ist, können auch die Lehrkräfte aussuchen, wo sie denn hingehen. Und sie gehen natürlich in der Regel nicht zu den schwierigen Standorten. Und damit bleiben die Stellen bei uns unbesetzt.
Seine Gesamtschule steht im Sozialindex auf Stufe 6, unteres Mittelfeld. Das Einkommen der Eltern wird im Index nach Einzugsgebiet berücksichtigt. Aber nicht schulgenau. Das führe dazu, dass seine Schule besser dasteht, als es der Realität entspräche. Über den Sozialindex hat er bisher keine einzige zusätzliche Lehrerstelle bekommen. Er findet, Bei der Berechnung müsste berücksichtigt werden, wie viele Kinder von Hartz-IV-Empfängern an jeder Schule sind.
Dann könnte man den SGB-II-Anteil tatsächlich ordentlich auf die Schule berechnen und nicht mit einem Modell, das offensichtlich nicht funktioniert.
Zumindest eine Verbesserung ist für solche Schulen nun in Sicht. Die neue Landesregierung will immerhin das Einstiegsgehalt für alle Schulformen angleichen. Das macht Gesamtschulleiter Elwert Hoffnung.
Weil wir nun zumindest bei der Suche nach neuen Lehrerinnen und Lehrern das gleiche Gehalt anbieten können wie die Gymnasien. Allerdings bleibt es dabei, dass die Belastung an den verschiedenen Schulen, Schulformen und Standorten unterschiedlich bleibt.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Hey Mama, Papa, ich habe eine 6 geschrieben, toll, oder?
Richtig gut, mein Kind. Wir sind wirklich stolz auf dich. Wenn Ihnen so ein Dialog vielleicht ein bisschen absurd vorkommt, naja, dann haben Sie wahrscheinlich notentechnisch bisher wohl ausschließlich in Deutschland gelebt.
Campus und Karriere. International.
In anderen europäischen Ländern, da gibt es ganz andere Bewertungssysteme in den Schulen. Wir schauen die uns heute mal ein bisschen genauer an, in 3 Ländern zumindest, und starten mit meiner Kollegin Katrin Hondl in der Schweiz.
In der Schweiz gibt es Noten von 1 bis 6. Nur die Reihenfolge ist genau umgekehrt wie in Deutschland. Die 6 ist die beste Note und schlechter als eine 1 geht es nicht. Note 5 bedeutet gut, Note 4 genügend. Alles unter 4 ist ungenügend, die Noten 2 und 1 werden aber zumindest in der Grundschule kaum vergeben. Schweizer Schülerinnen und Schüler müssen also im Schnitt mindestens eine 4 haben, sonst werden sie nicht versetzt. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel und in der föderalen Schweiz kommt es letztlich auf den Kanton an und das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer. In manchen Schulen gibt es Versetzungschancen auch für die, die den Notenschnitt von 4 nicht erreichen. Noten sind im Schweizer Schulsystem in den ersten Jahren keine Pflicht. In einigen Kantonen werden sie erst ab dem 2., 3., 4. Schuljahr, in Neuchâtel sogar erst im 6. Schuljahr eingeführt. Sogenannte Lernberichte ersetzen dann die Noten. Die Schülerinnen und Schüler kriegen ihre Zeugnisse in der Regel 2-mal im Jahr, ein Zwischenzeugnis nach dem 1. Semester im Februar und ein Schlusszeugnis zum Ende des Schuljahrs, kurz vor den Sommerferien Anfang Juli.
In Italien dagegen, da reichen 6 Ziffern für die Noten einfach nicht aus, berichtet Jörg Seiselberg aus Rom.
In Italien ist eine 1 keine gute Nachricht. Denn eine 1 bedeutet, die Leistungen waren schwer unzureichend. Sie ist die schlechteste Note, die Schülerinnen oder Schüler in Italien bekommen können. Denn hier reicht die Notenskala von 1 besonders schlecht bis 10 besonders gut. Nicht bestanden haben diejenigen, die am Ende des Schuljahres mindestens 3-mal die Note 5 im Zeugnis haben. Eine 5, die, obwohl die Notenreihenfolge in Italien umgekehrt ist, auch hier für mangelhaft steht. Die betreffenden Schüler können im September eine Nachprüfung machen. Was für sie bedeutet, der Sommer ist verdorben, statt Ferien zu machen, muss gelernt werden. Ohne Chance auf eine Nachprüfung ist, wer 3-mal eine 4 in Italien hat, was der deutschen 6 entspricht. In diesem Fall muss die Klasse auf jeden Fall wiederholt werden. Jahrzehntelang war es in Italien so, dass alle Zeugnisse circa 2 Wochen nach Unterrichtsschluss in der Schule öffentlich ausgehängt wurden. So bekamen alle mit, wer sitzen geblieben ist oder in die Nachprüfung muss. Diese prangerartige Verkündung der Zeugnisse ist erst seit 2 Jahren abgeschafft. Jetzt bekommen die Schülerinnen und Schüler ihre Noten privat zugeschickt. Wer bestanden hat, der feiert. Tradition ist es, nach Ende des Schuljahres sich mit Wasser zu bespritzen, respektive mit Wasserbomben zu bewerfen. Seit einigen Jahren fliegen auch Eier oder Mehl. Die Stadtreinigung hat an den Tagen nach Schulschluss viel zu tun.
Aber braucht man überhaupt noch solche Ziffernnoten? Die Schwedinnen und Schweden jedenfalls, die schütteln da mit dem Kopf, sagt unsere Korrespondentin Sophie Donges.
Richtige Noten bekommen schwedische Kinder erst am Ende der 6. Klasse. Und diese Noten, die bestehen aus den Buchstaben A bis F. A entspricht einer 1 und F bedeutet nicht bestanden. Die Jüngeren, die bekommen schriftliche Bewertungen, in denen die Leistungen nur sehr grob einsortiert werden. Also etwas schlechter als das Lernziel oder deutlich besser als das Lernziel zum Beispiel. Zusätzlich schreiben Lehrerinnen und Lehrer aber oft auch noch kurze Texte, in denen sie sich direkt an das Kind richten. Emil, du schreibst fantasievolle Texte, versuch doch künftig auch ein bisschen auf die Satzzeichen zu achten. Außerdem gibt es regelmäßige Lernentwicklungsgespräche mit den Kindern, die fast einem Mitarbeitendengespräch gleichkommen. Da werden nämlich schon mit den Erstklässlern Zielvereinbarungen getroffen. Sitzen bleiben kann man in Schweden nicht, aber manche Kinder wiederholen Schuljahre, wenn es ihnen helfen könnte. Am letzten Schultag wird hier im Land ordentlich gefeiert, mit Aufführungen für die Eltern, denn dann wartet auf die Kinder ein richtig langer Sommer mit rund 10 Wochen Ferien.
3 europäische Länder, 3 ganz andere Bewertungssysteme in den Schulen und die Eindrücke unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten. Und vielleicht wäre das ja auch mal wieder ein guter Anlass, auch in Deutschland nochmal über die Notwendigkeit von Ziffernzeugnissen nachzudenken. Als Ende Februar die russische Armee das Nachbarland Ukraine mit Krieg überzog, da kamen ziemlich bald auch Studierende von ukrainischen Hochschulen als Geflüchtete nach Deutschland. Und sie wurden an den Unis und Hochschulen mit großer Wärme und Hilfsbereitschaft empfangen. Aber zumindest für einen Teil dieser geflohenen Studierenden droht sich die Situation in Deutschland jetzt ganz erheblich zu verschärfen. Davor warnen jedenfalls die beiden Berliner Professoren Katharina Larisch und Volker Wittpahl. Denn bei allen Bemühungen gäbe es eine große Gruppe, die durchs Netz der Hilfsbereitschaft zu rutschen drohe, sagt Volker Wittpahl, der Leiter des Instituts für Innovation und Technik in Berlin ist. Ich wollte von ihm wissen, wen haben Sie denn da genau im Blick?
Ja, die Gruppe, die durchfällt, das sind die ehemals ausländischen Studierenden aus der Ukraine. Das waren vor dem Krieg in der Ukraine knapp 90.000, die zu fast 60% aus afrikanischen Ländern kamen, aber auch aus vorderasiatischen Ländern und die genauso wie die Ukrainer halt Richtung Westen geflohen sind, über Polen nach Deutschland und auch weiter.
Um welche Menschen handelt es sich da konkret?
Wir reden hier nicht einfach über Geflohene, sondern wir reden hier um einen Teil der afrikanischen Bildungselite. Das sind Leute, die haben bereits schon vorher gezeigt, dass sie gut sind. Die meisten sind mindestens dreisprachig. Englisch war dort die Standardsprache fürs Studium. Dann mussten sie natürlich noch Ukrainisch für den Alltag machen und Russisch, weil nicht alle halt Ukrainisch konnten. Und dann können sie teilweise noch die Amtssprache ihres Landes, Englisch, Französisch oder was dann vorherrschte, Arabisch etc. Das heißt, die sind international unterwegs gewesen, die haben teilweise sogar schon Berufserfahrung mitgebracht und die sind im Grunde genommen schon entsprechend vorgebildet. Und was die Sprachkenntnisse angeht, wesentlich weiter als die meisten deutschen Studierenden. Und diese Leute sind jetzt hier in Deutschland angekommen und haben zunächst auch denselben Aufenthaltstitel wie die ukrainischen Geflüchteten, nämlich den nach Paragraph 24.
Aber es gibt jetzt ein Problem, denn dieser Aufenthaltstitel ändert sich.
Ja, der Unterschied ist relativ einfach. Es gibt halt Studierende, sowohl halt die, die in der Ukraine geboren sind, als auch diejenigen, die schon mehrere Jahre dort gelebt haben. Nämlich, wenn sie einen ukrainischen Pass haben, dann gilt der entsprechend für die nächsten 2 Jahre. Sind sie aber als ausländischer Studierender in der Ukraine gewesen und haben keinen ukrainischen Pass, so endet dieser Status für sie aktuell Stand heute Ende August. Das heißt, diejenigen, die jetzt hier sind, werden aufgefordert, Ende August das Land zu verlassen, in ihr Heimatland zurückzukehren. Ansonsten droht ihnen entsprechend die Ausweisung und Abschiebung.
Das heißt, die können auch nicht in Deutschland weiter studieren. Dieser Studierendenstatus würde sie nicht davor retten, abgeschoben zu werden?
Wenn Sie den Status als Student, als offiziell eingeschriebener Student haben, ja. Aber dafür müssten Sie die Voraussetzung für ein Studium in Deutschland erfüllen. Das heißt, Ihre Abschlüsse müssten anerkannt werden. Und die meisten Studiengänge, die wir in Deutschland an den öffentlichen Hochschulen haben, sind deutschsprachiger Natur. Das heißt, Sie bräuchten mindestens ein Sprachniveau von Level C1. So, und das wird man nicht innerhalb von 3 Monaten sich aneignen können, egal wie gut man ist. Und das ist eigentlich auch das Problem, mit dem wir fangen sofort hier an zu studieren.
Was kann man da jetzt tun? Sie haben sich ja in einem Brief an die Hochschulrektorenkonferenz gewandt und haben gesagt, wir müssen da jetzt aktiv werden.
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wir wissen zumindest von über 3.000 Studierenden, die über Berlin nach Deutschland gekommen sind. Davon sind mehrere hundert Medizinstudenten vom First-Year-Student bis zum fertig abgeschlossenen Mediziner. Es gibt jede Menge IT-Studierende und auch Ingenieursstudierende, die halt entsprechend hier angekommen sind. Das heißt, wir haben eine relativ große Gruppe. Und abhängig davon, über welche Gruppe wir sprechen, können diese natürlich entweder sofort in bestimmte Sachen rein oder haben es eben schwieriger, wie zum Beispiel alle First-Year-Studierenden.
Über wie viele Menschen reden wir insgesamt, für die da jetzt eine Lösung gefunden werden muss?
Also die Hochschulsektorenkonferenz hat letzte Woche geschätzt von 10.000 gesprochen. Wir haben über ein ehrenamtliches Netzwerk in Berlin ungefähr zu 3.000 Studierenden indirekten Kontakt, von denen wir auch ungefähr die Verteilung wissen, was für Abschlüsse sie haben, was sie studiert haben etc.
Das heißt, man braucht jetzt für diese Studierenden englischsprachige Angebote, wenn ich sie richtig verstanden habe?
Ja, das ist für die meisten halt das, was sie brauchen. Wobei das Interessante ist, dass viele Studierende immer noch weiter online studieren an ihren Hochschulen in der Ukraine. Das ist für die Medizinstudierenden natürlich die beste Lösung, weil dadurch sie das Studium erstmal weiterführen können. In Deutschland brauchen sie fürs Medizinstudium halt Deutschkenntnisse, weil sie sonst auch nicht mit Patienten arbeiten können. Das heißt, die haben zunächst die Möglichkeit, online weiter zu studieren und bräuchten aber parallel dazu die Möglichkeit, halt hier auch Praxis zu machen.
Was kann denn über den Bereich der Hochschulen hinaus die Bildungspolitik und die Wissenschaftspolitik tun? Müsste die sich auch bewegen?
Also das Wichtigste aus meiner Sicht ist erstmal den Leuten die Möglichkeit der Perspektive einzuräumen, weil Ende August ist in nicht mal mehr ganz 3 Wochen. Und um den Druck erstmal zu nehmen, wäre es gut, wenn man zumindest den Status des Aufenthaltes für diese Gruppe entsprechend anpassen würde, wie für diejenigen mit ukrainischem Pass. Weil wir haben Fachkräftemangel und man könnte 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und die Leute schicken wir einfach weg. Das kann es nicht sein.
Sagt Volker Wittpahl, der Leiter des Instituts für Innovation und Technik in Berlin, zur dramatischen Lage der internationalen Studierenden, die aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind und die im schlimmsten Fall in wenigen Wochen vor der Abschiebung stehen könnten. Vielen Dank für das Gespräch. Dass man gemeinsam mit anderen oft viel mehr hinbekommt als ganz allein, das ist eine der Erfahrungen, die eigentlich zu jedem Studium gehören sollten. Und diese Erfahrung, die lässt sich auch gezielt fördern. An der Hochschule München zum Beispiel, da machen sich immer mal wieder Studierende eine Woche lang zusammen Gedanken über große soziale Innovationen, manchmal mit ganz kleinen Möglichkeiten. Und sie entwickeln dabei erstaunlich praktikable Vorschläge. Arno Trümper hat zugehört.
Konzentriertes Arbeiten, heftiges Nachdenken, engagiertes Diskutieren. 130 Studenten sitzen gruppenweise in einer Aula der Hochschule München. Sie feilen an Lösungen für aktuelle Probleme. Da sind etwa Sarah, Aslihan, Mafalda, Katrin und Lina. Sie diskutieren gerade Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Integration von Migranten in die deutsche Gesellschaft.
Ich weiß halt nur nicht, ob wohnhaft seit 8 Jahren echt einfacher ist als Einbürgerungstest.
Sie haben eine Lobbygruppe gegründet, die sich dafür einsetzt, dass Nichtdeutsche früher das Wahlrecht erhalten. Sie finden es nämlich ungerecht, dass Migranten zwar Steuern zahlen, aber nicht mitbestimmen dürfen. Mafalda Siviera Rocha ist Portugiesin und bei Landtags- und Bundestagswahlen selbst davon betroffen.
Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in die Politik reinkommen und dort unser Ansinnen anbringen, damit es dort dann diskutiert wird und dann vielleicht auch zu einer Gesetzesänderung führen würde.
Ein anderes Team arbeitet an einem Konzept für die Verbesserung des urbanen Klimas. Die Sommer werden heißer und damit auch die Städte. Die Lösung? Mehr Grün, erklärt Dennis Erönder.
Wir haben uns gedacht, es gibt ganz viel ungenutzte Flächen in den Städten, und zwar die Fensterflächen. Das sind die Orte, wo halt am meisten Hitze in die Gebäude eindringen. Wäre schön, wenn man das noch mit Grünzeug versehen kann.
Moos soll auf den Lamellen von Jalousien wachsen. Verglaste Fassaden bieten dafür viel Fläche. Die Studenten haben einen Prototyp aus Holzlatten, Bindfaden und gesammelten Moos gebastelt. Daran testen und verbessern sie ihre Idee. Es ist eine selbstklebende Schicht, auf der sich das Moos festkrallen kann. Jede bestehende Jalousie soll man damit nachrüsten können.
Also so viel Rollo braucht so viel Platz ungefähr.
Insgesamt nehmen 26 Teams teil. Alles Studenten der Hochschule München. Wichtig dabei, sie kommen aus ganz unterschiedlichen Studienrichtungen, etwa Architektur, Betriebswirtschaft oder Informatik. Seit 13 Jahren erfolgreich ist die Woche das Highlight des Studienjahrs. Für Professoren und Studenten findet einer der Leiter, Professor Wolfgang Gera.
Also das besondere Etwas ist so eine Mixtur aus einmal dieser Blockwoche intensiv im Sommer an wirklich ja doch gesellschaftlich relevanten Problemstellungen zu arbeiten, wo sie auch verstehen müssen, dass andere Wissenschaftsdisziplinen vielleicht anders auf bestimmte Themen der Welt blicken, aber vielleicht auch Recht haben. Und das so eine Mixtur, ja, also komprimiert, ergibt dann einfach am Schluss dann so wie eine Explosion von tollen Ideen.
Dann beginnt der Wettbewerb. Eine Minute hat jedes Team Zeit, dem anderen seine Idee zu präsentieren.
Bitte einmal die Hand heben, wer keine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Okay.
Dann wird abgestimmt. Tatsächlich gewinnen Dennis, Robin, Anna und Anna den zweiten Platz mit ihren bemoosten Jalousien. Die Gruppe, die sich für das Ausländerwahlrecht stark macht, schafft einen stolzen vierten Platz. Nachdem die Woche die letzten zwei Jahre online stattfinden musste, freut sich Mitorganisator Professor Peter Dürr in diesem Jahr besonders über das Ergebnis.
Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, wo sie wirklich 8 Fakultäten zusammenbringen und in einer Woche so ein Ding raushauen. Und wenn dann am Ende sowas rauskommt, muss man stolz sein.
Arno Trümper über einen stolzen Professor und das Social Bootcamp an der Hochschule München. Bayerische Politik, die kann ja schon mal polarisieren. Und die bayerische Entscheidung, Goethes Faust vom Schuljahr 2024/25 an aus dem Lehrplan zu streichen, die stößt auf Kritik. Zum Beispiel bei der Klassikstiftung Weimar, deren Präsidentin Ulrike Lorenz äußerte Bedauern und Sorge darüber, dass der Faust nicht mehr Pflichtlektüre an den Gymnasien in Bayern sein soll. Und sie hat deshalb einen offenen Brief an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geschrieben. Der soll doch diese Entscheidung bitte nochmal überdenken. Da hat sich was gedreht. Schule, Ausbildung oder Studium, junge Menschen können ihr Leben oft nicht selbst finanzieren, noch nicht. Die Mehrheit, nämlich 51% der 15- bis 24-Jährigen in Deutschland, lebt auf Kosten ihrer Eltern oder anderer Angehöriger. Und nur 38% in dieser Altersgruppe verdienten im vergangenen Jahr ihren Unterhalt überwiegend selbst. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt und dazu gesagt, vor 30 Jahren, da war das Verhältnis genau andersrum. Das war's mit Campus und Karriere für heute. Morgen gibt's uns wieder. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.